Ich finde, man kann da von Graphen sprechen, beziehungsweise ich finde, man kann da besser sprechen von sowas wie irgendwie automatischer Statistik, statt dass jemand irgendwie KI sagt und dann hört man halt zum Beispiel irgend sowas wie und dank automatischer Statistik ist unsere Kamera-App jetzt noch besser und dann denkt man sich, ja natürlich, also klar.
KI, wir müssen sprechen.
Der Podcast mit Anna-Sophia Lumpe und Sebastian Eck.
Wir haben heute das Vergnügen, mit Luca Neuperti zu sprechen. Luca ist deutscher Wissenschaftler und Science Slammer und hat den Schwerpunkt Informatik und Soziologie. Er setzt sich ganz viel damit auseinander, ob KI kommunizieren kann. Und wie er selber sagt, ist sein größter Gewinn, dass er letztes Jahr bei der deutschen Science Slam Meisterschaft verloren hat. Herzlich willkommen, Luca. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, hallo, ich bin der Luca, von dem gerade gesprochen wurde.
Und sehr bescheiden. Wie kommt es dazu, dass du dich mit deinem Nicht-Gewinn rühmst?
Also es ist nicht nur, habe ich die Gelegenheit gehabt, da im Finale der 2024er Slam-Meisterschaft in Deutschland zu verlieren. Ich hatte sogar die Gelegenheit, 95% meines Science-Slams dort vortragen zu dürfen. War wirklich sehr schön. Die letzten 11 Wörter wären auch überhaupt nicht mehr nötig gewesen. Das hat mich in keiner Weise in irgendeiner Hinsicht aufgeregt, dass ich das irgendwie nicht mehr beenden konnte. Aber schön, auf jeden Fall Spaß gemacht.
Das sind so harte Regeln. Ich habe mir die Aufnahme angesehen. Mein Gott, dann kommen die so büp. Mikro aus, ist wie bei den Oscars, jetzt ist Schluss, danke, das war's.
Tja, ja. Ich habe sogar noch die Hälfte davon gesagt, aber es war einfach so schwierig, direkt in den Raum zu brüllen ohne ein Mikrofon.
Ja, siehst du, da könnten wir dir natürlich helfen, wie man besser senden kann, wenn man im Science Slam die Batterie ausgeht.
Du aber, Luca, heute könntest du es genau umgekehrt machen. Ich würde nämlich auch vorschlagen, dass du so ein knallhartes Ding bei uns durchziehst. Also wie so eine Art Buzzer, den hast du jetzt nicht auf dem Tisch stehen, aber du kannst ja immer gleich schreien, wenn wir die Sprache übernehmen, von der wir eigentlich jetzt gleich rausfinden, dass man so nicht über KI-Systeme sprechen sollte. Also es gibt bestimmt auch Stellen, wo Anna und ich sag mal, diese Propagandamythen übernehmen, die Werbeindustrie uns da so hinschmeißt. Und wir hatten gerade schon festgestellt, wenn man zum Beispiel darüber spricht, dass die Systeme sich entwickeln, da sagst du ganz klar, nee, warte mal, die werden entwickelt, ne?
Ja, es ist, man spricht ja bei vielen Technologien davon, dass sich etwas entwickelt. Also das Auto hat sich weiterentwickelt und so. Und beim Auto würde man das nicht davon ausgehen, dass sich irgendwie das Auto da selbst entwickelt, obwohl Auto selbst auf Latein heißt. Das würde man eigentlich nicht davon ausgehen. Das ist natürlich auch eine hilfreiche quasi Abkürzungen der Sprache, aber gerade bei KI kann diese Idee, dass sie sich weiterentwickelt, sehr schnell eben Bilder von KIs, die oder KI, die KI quasi erzeugt, hervorrufen. Und das sind nicht ganz zufällig genau die Bilder, die natürlich auch helfen, sowas zu vermarkten.
Ich muss immer an Data denken, an Data aus Star Trek und wahrscheinlich ist das irgendwie unser Wunsch, dass wir so ein menschenähnliches Wesen neben uns haben, was uns den ganzen Tag begleitet und uns jeden Wunsch von den Lippen, aber eigentlich nicht nur von den Lippen, sondern vom Gehirn direkt abliest und sagt, ah, Luca, wolltest du nicht noch Schokomilch haben? Die habe ich direkt schon zubereitet. Hier ist sie.
Ja, ich muss auch auf Data denken. Ich dachte aber zuerst nicht an den Charakter, sondern an das Konzept. Aber trotzdem, es ist, ich glaube, diese Vermenschlichung und auch diese Verortung von so einem KI-System in irgendwie einer menschenähnlichen Form, sei es digital oder irgendwie analog, ist super verbreitet mittlerweile.
Du hast einen Science Slam gemacht, in dem du die Frage stellst, kann KI kommunizieren? Vielleicht können wir damit einsteigen, dass wir so ein bisschen verstehen, was denn eigentlich die Unterschiede sind. Du hast das ganz schön veranschaulicht anhand des Mannes, der durch einen Granatapfel stirbt, war das Beispiel?
Genau. Also vielleicht erstmal quasi zum Kontext, ein Science Slam für die höchstens zwei Personen in Deutschland, die dieses Format noch nicht kennen. Tatsächlich kommt es aus Deutschland, aus Darmstadt, ich glaube, müsste ich jetzt lügen, in den frühen 2010er Jahren entwickelt, 2014 oder so. Da geht es im Wesentlichen darum, dass WissenschaftlerInnen ihre Ergebnisse auf der Bühne präsentieren, in jeweils unter 10 Minuten und in der Regel mit Hilfe von PowerPoint. Man kann aber im Grunde alles machen, was dem Brandschutz da nicht widerspricht. Ich habe gesprochen über meine Bachelorarbeit Informatik. Ich habe Bachelor Informatik und Soziologie parallel studiert, weil ich der Meinung bin, dass die soziale Beschäftigung mit Technologie extrem wichtig ist. Das aber ausschließlich aus der Soziologie heraus zu gucken, durchaus seine blinden Flecken hat und dass ich die Technologien, die ich eben betrachte, auch in ihrer Substanz selbst, in ihrer Eigendynamik gut verstehen möchte. Also das ist quasi der Hintergrund, mit dem ich da reingegangen bin und habe eben meine Informatik-Bachelorarbeit vorgestellt, in der es um die Möglichkeit Es geht um eine mögliche Interaktivität von Decoder-Only-Transformer-Modellen oder eben, wie ich das eben genannt habe, in dem Science Slam, kann KI Konversation. Okay. Also es ist tatsächlich auch nochmal zu differenzieren zwischen Kommunikation und Konversation, weil Kommunikation natürlich nochmal sehr viel mehr enthält. Und ich habe mich beschäftigt ganz konkret nur mit Text-Only-Konversation.
Okay. Jetzt würde doch jeder Laie sagen, ja klar, ich rede ja mit ChatGPT. Ist das nicht mit einer KI reden?
Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal...
Fang erstmal vorne an.
Ja, also natürlich kann man sagen, man spricht hier quasi mit einem KI-System. Ich würde grundsätzlich, ohne hier zu sehr abschweifen zu wollen, auch nicht von einer KI sprechen oder von KIs in der Plural. Ich muss sagen, das ist großer Pet-Peeve, große... wie sagt man auf Deutsch, große Sache, die mich nervt, ist, wenn Leute irgendwie von KIs sprechen. Also deswegen, der kurze Exkurs, wir sagen ja auch nicht zum Beispiel, diese Brücke und Hamlet, das sind alles die Arbeiten von menschlichen Intelligenzen. Das ist vielleicht technisch gesehen irgendwo wahr, aber das sagt absolut gar nichts aus. Es geht ja eben konkret um die Entitäten, die da sind. Also in dem Fall sind das Menschen, die zwar menschliche Intelligenz haben, aber ich würde Menschen nicht als menschliche Intelligenzen bezeichnen. Genauso kann man auch nicht sagen, dass ich irgendwie mehrere KIs habe, weil das eben wie diese Idee von der KI als eine greifbare menschenähnliche Sache so viel mehr bestärkt. Trotzdem kann man natürlich sagen, wenn ich irgendwie mit ChatGPT, gerade mit der Sprachfunktion, die absurd gut geworden ist, spreche, dann wirkt das auf den ersten Blick oder aufs erste Hören doch durchaus sehr menschenähnlich. Und genau deswegen habe ich mich auch eben beschäftigt mit der Frage, wie kann man eben solche Systeme kommunikativ noch vom Menschen unterscheiden? Was sind da eben quasi Grenzen, die man sehen kann?
Und zu welchem Schluss bist du gekommen?
Also mein Betreuer ist zu dem Schluss gekommen, dass irgendwann der Umfang einer Bachelorarbeit leider erreicht war.
Also hast du 95% nur gemacht.
Das scheint meine Spezialität zu sein. Ja. Ja, nein, also gefühlt eher 5% von dem, was man dazu machen könnte, wenn überhaupt. Also was ich betrachtet habe, ist... ich bin das Ganze semiotisch angegangen. Semiotik, das ist die Wissenschaft der Zeichen oder auf Englisch etwas verwirrender, the science of science. Jedenfalls, ich habe das semiotisch betrachtet und eben geguckt, inwiefern kann sich ein KI-System, wenn man mit dem eben kommuniziert, kann sich an die eigene Kommunikation anpassen und das eben auch über Interaktionsepisoden hinaus. Denn diese ständige Anpassung der quasi Disposition für die gemeinsame Interaktion, Interaktionsdisposition, wenn man so möchte, wenn man lange Wörter mag, diese ständige Anpassung ist eine Grundeigenschaft der menschlichen Kommunikation. Genau das war der Ausgangspunkt eben meiner Betrachtung in der Informatik. Bachelorarbeit. Um es ein bisschen konkreter zu machen, habe ich eben geguckt, welche Theorien gibt es, gerade im Bereich der Psychologie, der Sozialpsychologie, die eben eine solche Anpassung aneinander bei Menschen gut beschreiben. Und inwiefern kann man diese Theorien abstrahieren und auch auf KI-Systeme beziehen. Das erstmal quasi der grobe Rahmen. Ich kann jetzt auch nochmal ein bisschen genauer sagen, was ich gemacht habe und was da so rausgekommen ist. Ich wollte aber nicht so lange monologisieren.
Wir freuen uns, dass du ausführst. Du hast hier mehr als 10 Minuten.
Damit ist es technisch gesehen ein Dialog, sehr gut. Dann mache ich mal weiter. Prominenteste Theorie, die beiden prominenten Theorien, die man hier heranziehen kann, sind die sogenannte Kommunikations-Akkommodationstheorie, kurz CAT. Die habe ich im Science Slam auch mit eben Katzen erklärt. Was ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist aber auch eine den fast genau gleichen Gegenstand beschreibende, völlig andere Theorie, nämlich die Interactive Alignment Theory, die IAT oder JAT, kann man nicht so gut aussprechen.
Und keine Katzen dazu tun halt.
Also. Genau, richtig. Deswegen habe ich mich eben auf die eine Theorie da fokussiert. Aber beide Theorien sagen etwas sehr Ähnliches aus. Leider haben sie sich in ihren Jahrzehnten, die sie existiert haben, nie so richtig gegenseitig acknowledged, zitiert oder überhaupt einfach wahrgenommen, dass sie existieren. Was ein bisschen verwirrend und frustrierend ist. Die eine kommt eben, die CAT kommt mehr aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich spricht auch davon, dass man sich zum Beispiel zwar aneinander anpasst automatisch in der menschlichen Interaktion, dass das aber eben auch soziale Ziele hat, wie dass man eben soziale Erwünschtheit hat und dass man soziale Distanz eben reguliert darüber, wie sehr man sich anpasst. Also solche Anpassung, das kann alles Mögliche sein, zum Beispiel wenn ich irgendwie Arzt sage oder wenn ich Doktor sage statt Arzt andersrum und wir miteinander reden, dann ist die Chance, dass du dann auch Doktor sagst, sehr viel höher. Tatsächlich ist mir das, ich habe literally dieses Beispiel vorgestellt bei der Science-Meisterschaft und eine der Personen, die auf der Bühne stand, hat dann Doktor gesagt, unterbewusst, unbewusst, hat dann Doktor statt Arzt gesagt und danach zu mir gesagt, ey, wow, ich habe es literally auf der Bühne erlebt. Und solche Anpassungen, das gibt's nicht nur in eben der Wortwahl, das gibt's auch in der Aussprache, in einem bestimmten Akzent zum Beispiel, das gibt's auch in der Gestik. Es gibt ganz viele verschiedene Aspekte davon. Und die eben diese CAT, diese sozialere Theorie von den beiden, die sagt, das wird eben gemacht, um soziale Distanz zu regulieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel rein hypothetisch jemanden nicht mögen würde, was natürlich nie in meinem Leben irgendwo vorgekommen sein sollte, dann könnte ich zum Beispiel, und keine Ahnung, der hat irgendwie einen starken amerikanischen Akzent, rein fiktional, und der spricht dann so mit seiner orangenen Haut und seinem amerikanischen Akzent, und dann ist es evident, dass ich tatsächlich dann eher meinen Akzent weg anpasse, quasi vielleicht hin zu einem britischeren Englisch, wenn ich auf Englisch
spreche. Oh ja, okay.
Es gibt eine Studie mit JapanerInnen und TouristInnen, und dass die quasi, je nachdem, wie sie eben die mochten, unterschiedlich stark sich da auch angepasst haben.
Kann man das genau umgedreht auch so sehen, dass, also ich meine, ich zum Beispiel neige dazu, dass ich Akzente sehr gerne nachmache, nicht um die Person zu verunglimpfen, weil ich es einfach total spannend finde. Ist das dann eigentlich freundlich und man sollte das nicht als Beleidigung interpretieren?
Ja, da kommt natürlich viel quasi der semiotischen oder der sprachwissenschaftlichen Ebene der Pragmatik dazu. Also der Kontext spielt natürlich immer eine Rolle, gerade wenn man Dinge bewusst macht. Also beide Theorien sprechen sehr viel mehr in eine unbewusste Richtung. Und das ist eben diese soziale Theorie, ist eben so eine Regulierung der eben sozialen Beziehung zu einer Person, die da stattfindet. Dann gibt es eben noch eine psychologischere Theorie, die sehr viel automatistischer funktioniert, die sehr viel mehr über Priming funktioniert, auf so einem neurologischen Level. Und die ist auch super spannend, das ist diese Interactive Alignment Theory, die IAT. Und die sagt eben, das passiert eher automatisch und spricht auch nur von einer Anpassung, quasi von einer Konvergenz heißt es, also Anpassung, aber nicht von einer Divergenz. Es gibt tatsächlich verwirrenderweise Studien in diversen Bereichen, die beide Theorien jeweils quasi bestärken bzw. entkräften, je nachdem, wo man genau hinguckt. Deswegen ist es ein bisschen schwierig und es war auch quasi die Schwierigkeit meiner Bachelorarbeit da, die Theorien auch gut vereinen zu können. Wo man sich aber eben einig ist in den Theorien, ist, dass auf jeden Fall in bestimmten Kommunikationssituationen, gerade wenn es darum geht, eine gemeinsame Aufgabe zu bewältigen, eine klare und messbare Tendenz zu einer quasi Anpassung, zu einem Alignment oder einer Konvergenz, je nachdem, welchen der beiden Begriffe man da benutzen möchte, zu diesem Alignment kommt. Und das ist auf jeden Fall evident und darauf habe ich mich auch eben fokussiert und dann eben nur auf die Text-Only-Kommunikation von Chatbots.
Und das ist das, was bei Menschen passiert. Und was passiert dann bei den Chatbots?
Ja, genau. Also bei Menschen passiert das ganz praktischerweise sehr automatisiert, sehr, ohne dass man sich da eben bewusst Gedanken drüber macht. Wenn man bewusst irgendwie Akzente nachmacht oder eben nicht, dann ist das eine ganz andere quasi Ebene der Kommunikation. Das Spannende ist eben da, wo es eben unbewusst passiert. Chatbots funktionieren nun grundsätzlich sehr anders als Menschen. Das soll vielleicht erstmal dahingesagt sein oder dahingestellt sein. Also man spricht ja oft von solchen quasi künstlichen neuronalen Netzwerken und selbst das ist schon eine klare so Metaphorik in Richtung von menschlichem Denken oder menschlichen Gehirnen, die auch durchaus nicht einfach so da quasi stehen gelassen werden sollte, finde ich. Es gibt einen Begriff aus der Informatik, der diese neuronalen Netzwerke, diese angeblichen, genauso gut, beziehungsweise der schon etabliert war und sie beschreiben würde nämlich ein Graph. Also ein Graph ist etwas mit verschiedenen Knoten und Verbindungen zwischeneinander und das ist einfach nur halt ein Graph. Und diese neuronalen Netzwerke funktionieren sehr anders als eben die neuronalen Netzwerke im menschlichen Gehirn. Das ist, also die heißen auch deswegen so, weil sie irgendwie grob lose auf einer Analogie davon basieren, wie Informatiker, und ich sage jetzt mal nicht innen, wie Informatiker in den 1980ern dachten, dass das menschliche Gehirn möglicherweise funktionieren könnte. Also es sind grobe Vereinfachungen hier quasi vorgenommen. Und das ist quasi vielleicht mein erster Punkt, einfach wenn man menschliche und KI-Kommunikation unterscheidet, beziehungsweise quasi diese Transformer-Modelle, muss man konkret von sprechen, weil KI auch ein sehr großer Begriff ist. Aber wenn man eben menschliche Kommunikation mit so einem Chatbot unterscheidet, erstmal ganz wichtig, dieses neuronale Netzwerk hat sehr wenig mit dem neuronalen Netzwerk im Gehirn gemein.
Das heißt, eigentlich sollten wir Graphen sagen.
Ja, also Im Deutschen heißt es gleichzeitig auch noch Count, also quasi eine Person, die über Land verfügt, ein Graf. Das könnte zur Verwirrung führen natürlich.
Also Graf mit aber, F ist es. Graf mit F oder mit PH?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, in der Rechtschreibreform ist Graf mit F auch möglich für die Informatiker.
Ach, siehst du, ich bin ja noch oldschool.
Aber ich würde es auch mit PH schreiben, ehrlich gesagt. Da ist der PH
also, wenn ich an mathematischen Graf denke, ist immer mit PH für mich. Aber das, ist gut. Das weißt du dann besser.
Es ist gut, wenn man sowas unterscheidet. Also ich bin immer für quasi orthografische Unterscheidung von Homophonen. Das ist immer sehr großer Fan von, also wenn man quasi gleich ausgesprochene allem, Sachen anders schreibt.
Für ein auditives Format wirklich richtig gut. Wenn ich jetzt spreche, sage ich ein PH. Wenn ich selbst spreche, sage ich ein F.
Ja, aber genau, also ich finde, man kann da von Graphen sprechen, beziehungsweise, also was diese Netzwerke auch schon sehr gut machen natürlich, ist Funktionen approximieren, beziehungsweise Muster in großen Datenmengen erkennen und abbilden. Mhm. Und das ist, also ich spreche dann, also ich finde, man kann da besser sprechen von sowas wie irgendwie automatischer Statistik. Ich finde, das ist schon mal ein ganz gutes Substitut, wenn man über KI spricht. Statt dass da jemand irgendwie KI sagt und dann hört man halt zum Beispiel irgend sowas wie und dank automatischer Statistik ist unsere Kamera-App jetzt noch besser und dann denkt man sich, ja natürlich, also klar.
Okay,
oder automatische Statistik hat irgendwie ergeben, dass dieses Bild rauskommt, wenn ich Ente in Superheldenkostüm eingebe und denkt man sich, ja, ergibt Sinn, wenn das irgendwie so durchgewurschtelt ist durch die Statistik. Ich finde, das macht es sehr viel klarer und entzaubert es auf eine hilfreiche Art und Weise.
Ist halt nicht so catchy, ne? Ist halt, kannst du halt nicht überall draufklicken. Das sind nicht nur zwei Buchstaben.
Ja, und das ist S abgekürzt.
S. Ja.
Genau, A-S-S. Ja. S seen on TV.
Ja, genau.
Okay, aber, das ist, ja, bitte.
Aber genau, das war kurzer Exkurs natürlich. Die Frage natürlich noch da, wie unterscheidet sich dann eben so KI-Kommunikation von menschlicher Kommunikation? Diese Modelle sind grundsätzlich vortrainiert. Das passt auch nochmal quasi in dieses Narrativ von KI entwickelt sich angeblich weiter oder eben nicht mit rein. Diese Modelle sind vortrainiert. Zum Beispiel OpenAI nimmt sich da ganz viele Daten aus dem Internet. Ist auch eigentlich egal, ob die irgendwie urheberrechtlich geschützt sind oder so. Nimmt sich auf jeden Fall ganz viele Daten und backt sich daraus dann eben hier diesen Statistikkuchen oder quasi stellt sich daraus dann eben dieses System zusammen, was die Muster in diesen Daten sehr gut verinnerlicht hat. Und das kann auch eine gewisse Abstraktion beinhalten. Genau. Und das ist dann eben einmal trainiert und dann wird das eben eingesetzt in einem Chatbot zum Beispiel. Nun ist es durchaus so, dass OpenAI ihre Modelle ab und zu neu trainiert. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel mit ChatGPT schreibe und den dummen Fehler begehe in irgendetwas, jetzt habe ich tatsächlich aus Versehen ChatGPT als männlich bezeichnet, interessant, gell? Wenn ich also mit ChatGPT wenn ich mit ChatGPT spreche und eben ChatGPT quasi etwas Persönliches mitteile zum Beispiel oder irgendwie, wenn ich irgendwie davon spreche, dass mein Vater ermordet wurde von einem Granatapfel, das war irgendwie der Beispiel aus meinem Science Slam. Tatsächlich, also ich kann das Publikum beruhigen, es ist rein fiktional, mein Vater lebt und alle Interaktionen mit Granatapfeln waren bisher erfolgreich bei ihm. Das wird seltener gefragt tatsächlich.
Siehst du?
Ja, es ist...
No time for losers.
Ich fürchte, der ist mittlerweile verspeist.
Ist kein Thema mehr.
Genau, aber auf jeden Fall, wenn ich jetzt quasi mit diesem KI-System schreibe und irgendwie schreibe, irgendwie Granatapfel mega gefährlich und so, und wenn... dann macht das erstmal so herzlich wenig. Wenn das aber irgendwie Millionen von Menschen machen, über Wochen hinweg, dann fließt das alles quasi mit rein, damit da rein, dass eben OpenAI ihr Modell quasi nochmal neu trainiert, und sie trainiert es öfter mal neu, aber jeweils halt quasi manuell auf Basis der ganzen schönen Daten, die die Nutzenden OpenAI da zur Verfügung stellen, freiwilligerweise. Genau. Übrigens auch...
Bitte. Deswegen aktuell auch die kostenlose Nutzung für die
allermeisten. Ja, richtig. Das ist also beziehungsweise auf jeden Fall ein großer Punkt. Ich würde nicht sagen, dass es das alles ist. Also OpenAI versucht auch quasi hier in Monetarisierungsstrategien in eine Richtung zu gehen. Gerade wird viel über Werbung nachgedacht, habe ich gehört. Und natürlich Werbung könnte natürlich sehr gut personalisiert sein, wenn es eben auf so vielen persönlichen Daten basiert. Aber auch diese ganzen neuen KI-Internet-Browser, die quasi mittlerweile so langsam auf den Markt schwappen und vermutlich in ein paar Monaten deutlich mehr Prominenz haben werden, kann man durchaus auch in Verbindung bringen damit, dass einfach die Trainingsdaten ausgegangen sind und hier quasi neue Daten angeschafft werden müssen. Und was sind halt bessere Daten als irgendwie die kompletten Internet-Nutzungsdaten von Personen?
Wahnsinn.
Praktisch.
Wahnsinn.
Easy.
Genau. Ich hatte mal dazu den Spruch gehört, immer wenn es nichts kostet, dann bist du die Ware. Und ich finde, das muss man sich nach wie vor Augen halten. Es gab doch jetzt, glaube ich, neulich vielleicht nur einen kurzen Schwank aus dem Leben, den Skandal um CapCut, das Videoschnittprogramm, was aus dem TikTok-Konzern kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Ja klar macht das tolle Videos, aber stellt sich raus, jetzt steht natürlich auch in den Teilnahmebedingungen oder Nutzungsklauseln, dass alles, was du jemals in dieses Programm lädst und sei es auch dann unveröffentlicht oder gar nicht geschnitten, also du hast das quasi nur einmal reingezogen, die Rohdatei, von denen verwendet, kommerziell verwendet werden darf, vervielfältigt und so weiter und so fort, damit natürlich die KI trainiert. Also völlig verrückt, wenn du irgendwie Opas Geburtstagsvideo oder ein Kundenprojekt geschnitten hast.
Ja.
Und alle Beteiligten finden ihre Gesichter in irgendeiner TikTok-Cloud wieder. Es ist also
ja, was die wenigsten wissen, ist tatsächlich, Cap in CapTouch steht für Capitalism. Also macht natürlich, überrascht niemanden, nein, kleiner Scherz.
Wirklich? Nein, das hast du gerade. Also.
Ja. Ja, genau.
Stark.
Sorry, Fehlinformation an dieser Stelle.
Fake News, Fake News.
Ja, aber um quasi hier quasi den Schwank über KI und
Kommunikationsfähigkeit. Absolut nicht. Wir können komplett woanders hinfahren.
Und Lukas, also neulich in Bremen, zurück. Da habe ich einen super.
Ja, ich bin eine sehr assoziativ veranlagte Person. Quasi diese Modelle werden regelmäßig von diesen Konzernen neu trainiert, entwickeln sich aber nicht in der Interaktion selbst weiter. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit ChatGPT schreibe und irgendwie schreibe, dass ein Granatfall mein Vater ermordet hat und dann irgendwie nach einem Rezept für einen Obstsalat frage, dann passt sich das tatsächlich erstmalig an. Also es sieht zumindest so aus, als ob es sich anpassen würde. Diese Anpassung hängt aber tatsächlich mit der konkreten Architektur von solchen Transformer-Modellen zusammen und ist quasi eine kontextuelle Antwort. Das kleine Geheimnis, was oft nicht verraten wird bei solchen Chatbots, ist nämlich, dass wenn du eine Nachricht schreibst in den Chatbot, zum Beispiel irgendwie schreibst, erste Nachricht, hallo, zweite, ich bin Luca, dritte, ich bin Student, dann, wenn ich quasi die dritte Nachricht absende, dann erreicht nicht die Nachricht, ich bin Student, das Modell, sondern es erreicht das Modell die Nachricht, hey, hier sind alle vorherigen Nachrichten von der Person plus die letzte Nachricht. Was wäre eine quasi sinnvolle nächste Nachricht? Und anhand quasi dieser Abfrage kann man sich eben als Modell kurzfristig anpassen, weil man eben quasi in der Anfrage noch sieht, was quasi vorher gesagt wurde. Das heißt, wenn ich ein 10-mal längeres quasi Fenster quasi erfassen möchte, dann braucht es 100-mal mehr Rechenleistung und das wird natürlich quasi umso mehr. Das ist dann ein Problem dahingehend, dass man das eben nicht unendlich skalieren kann. Das heißt quasi, in der nächsten Interaktion hat ChatGPT das vergessen, beziehungsweise, vergessen ist auch ein falsches Wort, es hat es sich nie gemerkt.
Vielen Dank. Und auch gemerkt ist wahrscheinlich auch wieder nicht so richtig, ne? Es ist wahrscheinlich gespeichert.
Ja, das Ding ist, es hat es sich durchaus nie gemerkt. Also die Verneinung hilft da. Es hat auch nie irgendwas gefühlt. Genau. Mittlerweile gibt es Möglichkeiten, das zu speichern. Das sind aber eher so Krücken. Also quasi, solange wir die gleiche Modellarchitektur haben, auf der solche Chatbots basieren, das sind die Transformer-Modelle, erst recht kürzlich quasi populär geworden sind und auf denen alle populären oder alle Chatbots eigentlich passieren. Diese Modellarchitektur erlaubt es technisch gesehen einfach nicht, dass es dieses Modell quasi dazulernt in der Interaktion. Und das ist auch gut so auf einer gewissen Hinsicht. Das hilft der Macht von OpenAI, das ist nicht gut, aber es ist auch natürlich hilfreich, wenn ich meinem Chatmodell nicht einfach mal beibringen kann, dass eine Bombe irgendwie zu bauen eine prima Sache ist, die der Gesellschaft weiterhilft, sondern wenn es da quasi eine gewisse Starrheit im Modell gibt, die quasi vorprogrammiert ist.
Aber der Wächter über dieses ganze Konstrukt ist dann natürlich leider ein privater Konzern, der da natürlich auch reinbringen könnte, dass bestimmte Art von Bomben ein sinnvolles Tool sind, so für private Zwecke. Ne? Also in den Händen von OpenAI läge das schon, das so zu interpretieren, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, genau. Bomben, vielleicht auch rhetorische Bomben. Genau, aber das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es ist ein sehr wichtiger Punkt, dass diese Konzerne hier eben quasi darüber wachen, was eben in diese Modelle einfließt und wie sie auch quasi feingetuned werden. Nicht nur, wie die Daten da reinfließen, sondern wie das Ganze dann quasi nochmal über Reinforcement Learning, also über quasi in Anführungszeichen Bestrafung und Belohnung, was natürlich auch wieder sehr psychologische Begriffe sind, so Behaviorismus, wie man es mit Tieren machen würde früher oder hoffentlich nicht mehr. Auf jeden Fall, was da eben reinfließt, obliegt diesen Konzernen. Und OpenAI ist da entgegen seines Namens auch sehr, sehr geschlossen. Also Also wirklich frustrierend tatsächlich, dass sie sich so nennen und neben quasi diversen anderen coolen Sachen stehen, wie Open Office oder diversen halt Open Source Technologie. Mhm. Sie fingen auch durchaus an mit eher einer Kritik, mehr so eine Kritik der Mächtigen, eine Kritik von Google und so, aber haben sich eben mit dem kommerziellen Erfolg jetzt eben sehr schnell in zumindest effektiv ein sehr klar profitorientiertes Unternehmen entwickelt und was auch quasi den Usus geprägt hat, dass man seine Modelle nicht mehr richtig veröffentlicht, also was man da genau macht. Und ja, also quasi die können eben entscheiden, was da reinfließt. Und das ist auch auf einer anderen Ebene nochmal ein Problem. Darüber habe ich auch in meiner Thesis geschrieben. Ich würde hier gerne quasi kurz mal den französischen Anthropologen und Soziologen Bruno Latour ins Spiel bringen. Ich bin Bruno Latour super Fan, das ist ein fantastischer Soziologe, der unter anderem die sogenannte Akteur-Netzwerk-Theorie entwickelt hat. Und was ein Begriff, den er quasi einbringt, und also es geht hier, kommt eben aus dem Bereich aus so Science and Technology Studies, also Wissenschaft über Wissenschaft und Technik, was ein super spannendes Feld ist. Und er hat spricht unter anderem über, oder sprach unter anderem über Bücher und den Buchdruck. Und wie der Buchdruck ein Machtinstrument ist, weil eben etwas erzeugt werden kann, was quasi in der Erzeugung veränderbar ist, was dann aber skalierbar quasi in die Massen gebracht werden kann und aber in dieser Form veränderbar ist. Er nennt das ein sogenanntes Immutable Mobile, also ein nicht veränderliches Mobiles. Leitet daraus eben sehr gut und sehr cool her, dass eben gerade durch diese Unveränderbarkeit von massenhaft verbreiteten Produkten eine sehr bestimmte Art von Macht quasi erzeugt werden kann. Und das argumentiere ich zumindest in meiner Thesis, ist genau die Art von Macht, die auch OpenAI hier ausübt.
Jetzt saß ich neulich mit meinem Vater zusammen und sagte, okay, wir haben ein konkretes Problem, kommen wir fragen die KI. Da fängt es ja schon an, ne?
Ja.
Aber wir haben ein Tool, dessen Namen wir jetzt hier nicht verwenden wahrscheinlich, oder Anna, sag du? Also wir verwenden dasselbe und sind ja jetzt auch so technologieoffen, dass wir für Recherche und so weiter solche Tools nutzen. Also das auch beileibe nicht verteufeln. Es ging darum, dass wir ein Kabel, ein recht langes Kabel, auf privatem Grund legen möchten, um eine Ladestation anzuschließen für ein E-Auto. Und auf diesem Kabelweg gehen natürlich über 50 Meter irgendwie ein paar Watt flöten. Wenn wir da jedes Mal ein Auto laden, heißt das also, du gibst quasi mehr Strom rein, als im Auto ankommt. Schade, kostet ja auch Geld. Jetzt war die Fragestellung, die wir in so eine Maschine reingetippt haben, wann amortisiert sich ein dickeres Kabel? Die Mehrkosten kann man ja schnell recherchieren, also der 80er oder der Huni. Nach wie vielen Jahren bei einem Strompreis von so und so viel Cent? Wenn wir davon ausgehen, dass wir so und so oft die Woche da laden. Und dann hat er eben die Formel richtig interpretiert, also was man früher in Excel mühsam hätte anlegen müssen mit ohmscher Widerstand und Kabellänge und dies, das, Ananas. Dann den Verbrauch und darüber die Kosten und hat uns dann einfach einen Wert ausgespuckt am Schluss, wo ich sagte, guck mal, das wäre jetzt früher auch mit dem Rechner natürlich möglich gewesen, aber jetzt kannst du eine menschliche Interaktion quasi an den Computer herantragen und in meiner Welt ist das ein menschlicher Satz, ich habe den halt formuliert, wann rechnet sich das bei den und den Größen und dann spuckt die Maschine ein menschliches, menschenlesbares Ergebnis aus. Würdest du sagen, dass man das so formulieren kann oder ist das auch schon falsch?
Ja, also ich meine, du hast eher gesagt, aber also ich meine, das ist
mein Vater?
Sprachpolizei. Also, nein, eher das KI-Modell.
Also okay.
Und das ist ganz spannend.
Der Computer.
Ja, es gibt tatsächlich Hinweise, also die Studie, die ich mich da berufe, ist nicht extrem gut, dass solche KI-Modelle, wenn sie eben mit Überraschung, Rationalität in Verbindung gebracht werden, männlich bezeichnet werden und wenn sie mit Emotionalität in Verbindung gebracht werden, weiblich bezeichnet werden. Ja, also hier nichts Großes Neues natürlich, ganz spannendes Setup auch, also es wurde zuerst gefragt, ob man so ein Chatbot eher quasi neutral, männlich oder weiblich quasi beschreiben würde. Und dann, aber das war größtenteils neutral. Und dann wurde aber eben gefragt, so, was wäre denn so ein Spitzname, dem du so ein Chatbot geben würdest? Und dann haben sie alle geguckt und dann wurde im zweiten Schritt gefragt, und dieser Spitzname so, einfach nur aus Interesse, ist der eher männlich oder eher weiblich? Yeah. Und über diesen Umweg merkt man eben, dass die Assoziationen da sehr stark sind. Ansonsten ist das natürlich ein valides Szenario, wenn du eine Antwort haben möchtest, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch richtig ist. Garantieren kann dir natürlich niemand, dass die Antwort richtig ist. Es sei denn natürlich, du guckst dir die Schritte an und siehst, inwiefern das nachvollziehbar ist und inwiefern die quasi einzelnen Weise, die da quasi reingegeben wurden, korrekt sind. Und natürlich hängt das auch nochmal davon ab, mit was für einer Art von Chatbot du hier quasi interagiert hast. Wenn das jetzt ein Chatbot ist, der quasi ausschließlich, wie das vor ein, zwei Jahren noch hauptsächlich der Fall war, ausschließlich so ein Large Language Model hinter sich stehen hat, dann ist es wahrscheinlich keine gute Idee, so eine Frage zu stellen, weil das halt Zahlen beinhaltet. Ja. Berühmterweise kann ChatGPT nicht mal die Anzahl des Wortes, des Buchstabens R in Strawberry korrekt angeben. Also da ist ein Sprachmodell auf jeden Fall am Ende des Lateins. Aber was mittlerweile auf jeden Fall häufiger existiert, ist, dass sowas über sogenannte Deep-Thinking-Modelle läuft. Das ist eher ein großer Red Flag, was Formulierungen angeht, mal wieder. Es ist also, ich würde nicht sagen, diese Modelle denken. Und quasi auch noch Deep-Thinking ist schon wirklich, ich meine, was ist Deep? Das ist ganz tiefgehende Fragen auch.
Das richtig. Sind existenzialistische Bots.
Ja, was heißt es, tief zu denken? Habe ich in meinem Leben jemals tief gedacht? Auf jeden Fall, diese Modelle aber machen im Grunde einen, also sogenannten Chain of Thought. Das Modell quasi spricht sich selbst an und führt eine Art internen Monolog und ist dann so, der Nutzer möchte das und das, okay, dann berechne ich das so und 3 plus 3 ist ja 9. Nee, warte, ist 3 plus 3 wirklich 9? Nein, ich glaube nicht. 3 plus 3 ist 7. Nein, Moment, warte. Ich glaube, es ist 6. Okay, ja, 6 stimmt. Ja, weiter. Dann dreht es ein paar Runden. Und es kommt tatsächlich einigermaßen oft dann auf ein gutes Ergebnis. Und natürlich ist, also auch hier, so denken Menschen nicht. Also Menschen, also so dachten vielleicht irgendwie AutorInnen vor ein paar Jahrhunderten, dass Menschen denken, wenn sie Monologe geschrieben haben in Büchern. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke sehr selten in vollen Sätzen. Ich bin sehr selten so, ich bin nun aufgestanden an diesem wunderschönen Morgen. Welches Frühstück werde ich heute zu mir nehmen?
Jetzt auf die Treppe hinunter. Mit Leinsamen klingt nach einer guten Idee.
Linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß. Also selten denke ich so. Möglicherweise bin das nur ich. Ich kann nicht in andere Köpfe reinfühlen. Aber natürlich, allein das ist schon mal quasi eine große Fehlannahme. Es kann natürlich sein, dass quasi trotz dieses Haufens an Fehlannahmen und auf eine sehr andere Art, dass Menschen das tun, wenn auch auf eine sehr menschlich verkleidete Art, das Modell dann am Ende dann grandioserweise ein richtiges Ergebnis anführt. Und das ist per se ja gar nicht schlecht. Und ich finde, man kann sowas durchaus reflektiert benutzen, wenn man sich auch quasi des ökologischen Impacts da bewusst ist, der bei solchen Deep Thinking Modellen nochmal deutlich größer ist, weil eben so viele Anfragen fließen.
Aha. Da ist ein X-Faches der Rechenleistung erforderlich, um diese Schritte durchzugehen.
Ja, also, genau. Es ist also
bei dem Tool war ganz klar auch eine Internetsuche damit verknüpft, um auf die Formeln und Entsprechendes zu kommen oder sich irgendwelche ohmschen Gesetze da herzuleiten. Das heißt, das hat es gar nicht aus dem eigenen Statistikwissen rausgezogen und dann interpretiert, sondern es hat es für mich in Anführungszeichen hart recherchiert. Also wie auch immer, wie hart eine Google-Recherche sein kann, so, ne? Aber
ja, also genau, erstmal natürlich ist es schwierig, in diesem Kontext von Wissen zu sprechen.
auch schon wieder.
Weil Wissen natürlich eine gewisse Abstraktion impliziert. Und der Effekt kann natürlich sein, dass es wirkt, als ob sein Modell etwas weiß, in Anführungszeichen. Aber es sind natürlich in erster Linie sehr viele Wahrscheinlichkeiten. Ich möchte dazu sagen, fairerweise, auch menschliches Denken funktioniert natürlich zu großen Teilen probabilistisch. Auch menschliche Gehirne bestehen meines Erkenntnisstandes aus echter so Materie, die man im Universum oft findet, wenn man nicht gerade Energie findet. Also je nachdem, wie materialistisch man da ist, und ich bin da durchaus sehr materialistisch, kann man schon sagen, auch das menschliche Gehirn ist ein sehr komplexer quasi Ablauf von Rechnungen. Er ist nur einfach um so absurd viele Größenordnungen komplexer, dass die Vergleiche da eben ein Problem sind. Nicht grundsätzlich natürlich. Aber ich glaube, der Kardinalsfehler, der da oft begangen wird, ist, dass eben heutige Modelle dann plötzlich auf eine quasi analoge Ebene gesetzt werden zu menschlicher Kognition, wohingegen das nicht realistisch ist. Trotzdem kann sowas hilfreich sein, gerade wenn man das eben zur Recherche benutzt und dann eben die Quellen selbst anguckt. Wenn man einfach nur sagt, ich hätte gerne eine Liste von Quellen. Ich meine, die Quellen kann das nicht erfinden, wenn man die dann aufruft. Also es ist ja evident, ob die Quelle existiert. Ob sie dann auch genau das sagt oder zum Inhalt passt, der quasi gefragt wurde, ist wiederum eher so eine Art Würfelrollen. Vielleicht eines mit recht guten Chancen. Aber also sowas ist ganz hilfreich. Oder wenn man irgendwie ein einfaches Programm schreiben möchte und dabei so ein Modell zu Hilfe zieht, habe ich auch gemacht. Jetzt bei Erstellung meiner Webseite habe ich das recht häufig gemacht. Und das war absurd hilfreich in ganz vielen Aspekten und hat mir sehr viel Zeit gespart. Mhm. Und gerade in solchen Bereichen ist es sehr hilfreich, weil die Ergebnisse sich selbst überprüfen lassen. Also wenn das quasi, wenn ich sage, schreib mal ein Programm für irgendwie eine App, wo so ein gelber Ball hüpft oder so, und dann bekomme ich ein Programm für eine App, wo ein roter Ball rollt, dann weiß ich halt, nee, ist falsch. Das kann ich sehr direkt sehen. Oder oft einfach geht dann das Programm nicht. Das ist super praktisch. Das ist aber auch in gewisser Hinsicht ein Grenzszenario, weil die quasi Hauptszenarien sind, entweder du fragst ein KI-System etwas, von dem du nicht weißt, quasi, was die Antwort ist und wo du auch nicht das quasi Kontextwissen hast, um die Antwort zu überprüfen. Und dann hast du das Problem, dass du nicht weißt, ob die Antwort korrekt ist. Du bräuchtest das Kontextwissen, um es zu überprüfen. In dem Fall würdest du die Frage aber vermutlich auch nicht stellen. Deswegen quasi zwei sehr große Use Cases quasi hier quasi in Frage gestellt werden. Aber quasi die Use Cases dafür, dass man eben sowas wie ein kleines Programm schreiben lässt oder eine Rechnung machen lässt, wo man dann eben quasi nachvollziehen kann, ist die Rechnung korrekt. Und das kann durchaus hilfreich sein. Das möchte ich auch quasi nicht absprechen. Man muss sich eben nur bewusst sein, quasi mit was man das zu tun hat.
Und Stichwort Kontext, da käme ja der, Moment, ich muss es ein bisschen dramatischer machen, der Granatapfel deines Vaters ins Spiel. So, weil da hatten wir es vorhin schon, das ist eine ganz klare Kontextentscheidung und das kriegt die KI so nicht hin. Vielleicht kannst du es nochmal an diesem Schaubild erklären.
Also, was ich betrachtet habe, ist, es gibt einen sogenannten semantischen Raum. Das klingt erstmal sehr komplex, aber das ist eine sehr hilfreiche Sache, mit der solche Chatmodelle oder Chatbots die Wörter repräsentieren oder teilweise auch andere Einheiten als Wörter, die da eben reinkommen. Wenn ich zum Beispiel sage, mein Neffe ist ein König oder mein Neffe ist kein König, sagen wir, mein Neffe ist kein König, dann hat erstmal, also muss so ein Modell ja quasi verstehen, was das bedeutet. Und so quasi die Mathematik da drin, die automatische Statistik, wenn man so möchte, spricht nicht so gut menschlich. Also einfach nur die Wörter da reinzupacken, funktioniert nicht. Das muss ja irgendwie quasi umgewandelt werden in Sachen, die man verrechnen kann. Mit Wörtern kann man nämlich nicht rechnen. Also nicht auf die Art, wie man das gerne machen möchte. Und dann werden quasi hier diese Wörter umgewandelt in Vektoren. Vektoren, das sind einfach nur Pfeile im Raum, kennt man vielleicht irgendwie aus der Schule noch. Sowas wie 103215, das ist einer meiner Lieblingsvektoren, das ist ein cooler Vektor. Jedenfalls, das wäre dann eben quasi, oder einfacher gesagt, so 110, das wäre quasi auf der X-Achse quasi 1, auf der Y-Achse auch 1, auf der Z-Achse aber 0. Das wäre dann so ein Pfeil im Raum. Und solche Vektoren, diese Modelle arbeiten mit sogenannten Embeddings, Einbettungen, die so eine Art Karte darstellen, durch die man eben von Wörtern auf die entsprechenden Vektoren kommen kann. Und diese Wörter, die man dann da eben, da, quasi diese Vektoren, die man da im Vektorraum hat, die bilden diesen sogenannten semantischen Raum. Und da kann man jetzt ein paar lustige Sachen quasi in diesem Raum machen. Man kann zum Beispiel sehen, König plus weiblich ist gleich Königin. Also quasi, wenn man das Wort König in einen Vektor umwandelt und dann einfach plus rechnet mit dem Vektor für weiblich, kommt dann der Vektor für Königin raus. Beeindruckende Dinge, super spannend, coole Spielerei, ist und quasi die Grundlage eben davon, wie Wörter umgewandelt werden, damit Chatbots sie dann verstehen. Man kann, wenn man möchte, und viele Menschen in der Linguistik möchten das, menschliches Denken auch so konzeptionalisieren. Einfach quasi als theoretisches Modell kann man sagen, auch quasi Menschen repräsentieren Wörter irgendwie. Wie das dann genau quasi in unserem Fleische quasi vermerkt ist, sei dahingestellt. Die neuronalen Repräsentationen von quasi Konzepten sind ein Konzept, das meine Kragenweite um Dimensionen überschreitet. Aber sehr spannend ist. Auf jeden Fall kann man auch so menschliches Denken konzeptionalisieren. So, wenn ich jetzt sage, mein Vater wurde von einem Granatapfel ermordet, dann habt ihr als wahrscheinlich Menschen, ich gehe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass ihr Menschen seid, habt ihr vermutlich davor einen bestimmten so quasi Vektor für Granatapfel in eurem Kopf. Der ist vermutlich irgendwie in der Nähe von so Vektoren für sowas wie Apfel oder für sowas wie Banane. Vielleicht nicht so nah an Banane wie ein Apfel, vielleicht aber auch schon irgendwie nah an irgendwie dem Wortgang schwierig für irgendwie das schwierige Schälen oder so. Also es ist irgendwie mit verschiedenen so Vektoren in eurem Kopf verknüpft. An einer ganz bestimmten Stelle. Und dieser Vektor ist quasi über euer Leben lang quasi entstanden aus Kontext und Erfahrungen und eben ketzerisch könnte man sagen, Trainingsdaten. Aber er ist über Leben lang quasi entstanden. ich bin hier quasi mal Teufelsadvokat. Also er ist über Leben lang entstanden, eben aus allem, was quasi euch ausmacht. Und das ist wirklich, es wären wirklich viel Daten. Es wären vermutlich mehr Daten, als man in so ein Modell reinpacken könnte. Quasi einfach, wenn man irgendwie euer gesamtes Leben als irgendwie HD-Video hätte und dann die ganzen Töne und Gerüche. Es ist wirklich sehr viel, was da reingeflossen ist. Plus halt irgendwie eigene Reflexionen und so. Genau, das ist dieser Vektor. Und wenn ich jetzt sage, mein Vater wurde ermordet durch Granatapfel, dann denkt ihr euch, irgendwas stimmt hier gar nicht. Irgendwas stimmt gar nicht zwischen dem, quasi, was ich gerade gehört habe, was so ein Granatapfel machen und tun und lassen kann, und was ich kenne. Dann denkt ihr euch, vielleicht habe ich mich verhört. Hat er Granate gesagt? Kann das vielleicht sein? Vielleicht fragt ihr nochmal nach und ich sage, nee, Granatapfel. Und dann ist vielleicht quasi an der Zeit, dass ihr den Granatapfelvektor ein bisschen wegschiebt von diesen leckeren Sachen in eurem Kopf und ein bisschen mehr in Richtung Mordinstrumente, so grob gesagt. Das ist eine natürliche menschliche Sache, quasi hier so eine Art quasi Reparatur bzw. Anpassung der Repräsentation dieses Granatapfels.
Also nur zum Verständnis, das heißt, wenn ich bei dem Satz dann denke, okay, ist ihm der auf den Kopf gefallen, war der vergiftet, das ist quasi die Option, die ich mit meiner Vorstellung hätte, wodurch er näher an diese Instrumente rücken könnte, die jemanden ermorden können.
Genau, also einfach quasi, wenn ich jetzt, das würde wahrscheinlich sogar im echten Leben funktionieren, wenn ich euch jetzt irgendwie nächste Woche fragen würde oder jemand anders euch anrufen würde und fragen würde, einfach mal, ich habe auch gerade eine Marktumfrage, es gibt neue Digitalkameras, sag mal, was sind irgendwie die drei Wörter, die euch einfallen direkt bei Mordinstrumenten. Wenn eine merkwürdige Umfrage, auch gerade im Digitalkamera-Kontext, aber einfach, wenn ich quasi fragen würde, was fällt euch da ein? Dann ist die Chance, dass ihr sagen würdet, Granatapfel, oder zumindest, dass der Granatapfel quasi aufkommt, weil ihr quasi die Assoziation damit habt, ist sehr viel höher, als bevor ich euch diese Geschichte erzählt habe. Einfach die Assoziation eben. Also wenn wir jetzt ganz oft über, keine Ahnung, Lionel Messi reden, ich glaube, das ist Fußballspieler, ich bin nicht ganz sicher. Er ist bei mir quasi so im Fußballbereich verortet als Vektor. Wenn wir ganz oft über den reden, dann werde ich morgen wahrscheinlich, wenn ich irgendwie gebeten werde, einen random Namen zu sagen, eher diesen Namen sagen zum Beispiel. Weil quasi, also das sind einfach Assoziationen. Und quasi dadurch, dass ich das in Verbindung bringe, den Mord meines Vaters mit dem Granatapfel, würde bei euch die Assoziation eben in eine bestimmte Richtung verschoben beziehungsweise erweitert werden. Genau.
Aber bevor wir dir die Plausibilitätsfrage entgegenwerfen, korrigieren wir eher unseren Vektor?
Genau, also das ist also dieses Beispiel ist ein bisschen quasi absurd, der Komedik wegen. Ich habe versucht, hier lustig zu sein. Aber natürlich, ja, das muss man dazu nochmal sagen, die Pragmatik der Situation würde quasi die meisten Effekte, glaube ich, überschreiben. Sehr viel eher passiert das, wenn ich sowas sage wie, ich habe irgendwie letztens Fangen gespielt mit meinen Freunden und ich wäre fast gefangen worden, aber ich habe es geschafft, ins Hola zu kommen. Ich bin super froh, dass ich das Hola erreicht habe. Dann denkt ihr euch jetzt, ich bin nicht sicher, wo ihr genau herkommt, aber es gibt eine sehr spannende so Karte über Regionalisierung des Wortes für den sicheren Ort beim Verstecken spielen.
Ich glaube, bei uns ist es frei.
Genau, frei. Hola, sicher.
Haus,
genau. Und man kann tatsächlich quasi anhand dessen ganz gut feststellen, wo man herkommt. Wenn ich jetzt aber quasi Hola sage und jedes nächste Mal, wenn jemand über Fangen spielen redet, ist die Chance, dass ihr deine Hola benutzt, dafür natürlich sehr viel höher. Einfach, weil ich das quasi neu aktiviert habe bei euch.
Stark.
In dem Fall, Hola hatte vorher keine andere Bedeutung bei euch, aber sagen wir frei zum Beispiel. Hätte ich jetzt frei gesagt, dann wird das nächste Mal, wenn ihr über das Wort frei erwähnt, denkt ihr vielleicht nicht nur an das Konzept eben von der nicht nur ans Wochenende oder an Frittieren auf Englisch, aber schlecht ausgesprochen, sondern denkt ihr vielleicht auch an irgendwie Verstecke spielen. So funktioniert das also sehr grob gesagt.
Ja. So kann man seine Dialekte in die Welt hinaustragen. Ich bringe ja immer gern das Hümmeken mit überall. So das Fragen, was ist das denn?
Das ist eine Frage, Messerchen, die ich stellen möchte.
Ein kleines Messerchen, womit du so Apfel schneidest oder so, das ist in Westfalen halt. Und ich gebe das überall gerne an und Leute behalten das dann, weil das auch ein super Wort ist.
Ich frage mich, ob quasi die Tatsache, dass du hier ein potenzielles Mordinstrument als Beispiel gewählt hast, möglicherweise aus dem Kontext
der Konversation stammen könnte.
Es könnte sein.
Auf jeden Fall, das passiert beim Menschen. Also der ist in der Lage, also in dem Fall von Granatapfel ist es ein bisschen so abstrus natürlich, aber Menschen sind allgemein in der Lage, das eben anzupassen. In der Großzahl der quasi Gebiete, der quasi Fälle, unbewusst. Aber natürlich, wenn ich jetzt irgendwie, ich gendere zum Beispiel, das ist eine Sache, die auch halt durch bewusste Auseinandersetzung entstanden ist, das geht auch. Auf jeden Fall, das passiert beim Menschen. Aber Sebastian, du hattest ja gefragt, quasi wie das genau, also ob ich das nochmal quasi ausführen kann, wie das dann eben auch beim Chatbot ist. Der Chatbot hat genau einen Vektor für Granataffe. Und das ist der gleiche Vektor wie in allen anderen quasi Instanzen von zum Beispiel einem Chat, von einem GPT 4.5 Chatmodell von OpenAI. Das ist genau die gleiche quasi Codierung. Das heißt, erstmal denkt sich das Modell gar nichts. Erstmal repräsentiert das Modell den Granatapfel eben als den genau gleichen Vektor. Was aber eben es so wirken lässt, es sei hier quasi eine Anpassung, ist, dass das Coole und Spannende und auch Beeindruckende an diesen Modellen, das muss man auch sagen, technisch super beeindruckend, ist, dass sie in der Lage sind, eben Kontext mit einzubeziehen und quasi so eine Art Kontextwert drüber zu kleistern, über diesen quasi voreingestellten Vektor. Also das kann man sich irgendwie vorstellen. Wie kann man sich das vorstellen? Man kann sich das vorstellen wie, sagen wir, ein Möbelstück, wo man irgendwie dann, wo dann eben mit dem Kontext der Konversation so eine Art Kartenhaus oben drauf gebaut wird. Und dann sieht das Möbelstück vielleicht quasi mehr so aus, wie es aussehen sollte. Aber quasi mit dem Wind der nächsten Konversation oder eben, wenn das Aufmerksamkeitsfenster weg ist, wird das Kartenhaus weggeblasen und das Einzige, was übrig bleibt, wenn der Kontext weg ist, ist dieses Embedding des Granataffels selbst. Und das ist eben immer noch lecker, schwierig zu schälen oder so. Also irgendwas in die Richtung von den Assoziationen her. Und dann ist eben jegliche Anpassung auch wieder weg nach dem Ende dieses Fensters. Dass es so wirklich, dass es sich anpassen kann, ist eben rein dieses quasi Trüberkleistern, dieser Aufmerksamkeits-Embeddings heißen die.
Das ist also wie jemand, der mit dir redet und dir gefallen möchte in dem Moment und gar nicht versteht, was du ihm erzählst, aber die ganze Zeit nickt und ja sagt. Also so ein bisschen wie wir.
Aber mir gefallen, wie schön. Ich habe das Positivste aus diesem Satz rausgenommen, ja?
Nein, wirklich ganz ernsthaft. Also es ist, jemand versucht, dir zu gefallen und dir ein bisschen nach dem Mund zu reden. Könnten wir es so auf einfache Sprache übertragen?
Ja, also in diesem Beispiel, was ich auch schon mal genutzt habe, ist die soziale Komponente drin, die einfach nicht der Fall ist bei einem Chatbot. ChatGPT möchte mir nicht gefallen.
Ja.
ChatGPT ist einfach nur damit beauftragt, das stochastisch wahrscheinlichste Ergebnis auf die Frage zu liefern, hey, in einem Gespräch, das bis hierhin gegangen ist, was käme als nächstes? Das ist so einfach. Also das Gefallen kann man da quasi wegnehmen, aber sonst ja, beziehungsweise wenn ich eine politische Diskussion führe oder so und dann quasi die Person mir gegenüber zwar irgendwie das, sagen wir das Wort Populismus, so benutzt, wie ich es benutzen würde, aber eine sehr eigene Idee von Populismus hat und dann am Ende die eigene Idee behält, durch quasi schiere Willenskraft, die eben in dem Versuch eben diese automatischen Effekte zu beschreiben, die dann auch passieren, dann würde das ähnlich aussehen. Also quasi das Grundverständnis, ist das falsche Wort, Verständnis hier, aber quasi die Grundrepräsentation von dem Wort ist gleich, aber eben nur quasi im Kontext der Konversation wird irgendwas drüber gekleistert. Genau.
Also mein ganzes Bild von KI-Systemen oder wie nennen wir sie jetzt nochmal?
KI-Systeme ist ein fantastisches Wort. Aber KI, das Wort KI selbst ist nochmal ein ganz anderes großes Fass. Aber
Also jedenfalls hat dieses ganze Bild mittlerweile von einem modernen SUV ist eher so geschrumpft zu so einem Trabi, der überall mit Tesafilm zusammengehalten wird, nach dem, was du da immer sagst. Weil dann hier nochmal kurz irgendwie so ein Flickenteppich drüber und dann an der Stelle muss man nochmal was basteln und... Also wirklich, es ist eine einzige Improvisation, die sich da mittlerweile so.
Das ist mir zu künstlerisch.
Ah ja, ich verstehe. Es ist ein einziger Haufen Scheiße, der sich da als vollwertiges System verkauft.
So, ja, also sagen wir, es ist ein Trabi, der mit Hilfe zusammengehalten wird, aber er wurde quasi, die Teile des Trabis wurden quasi gestohlen. Von KünstlerInnen, die Trabi-Teile quasi herstellen.
Oh wow, jetzt kommen wir auch noch auf...
Ohne, dass man das irgendwie quasi darauf hinweist. Außerdem hat der Trabi einen Verbrauch von 700.000 Litern pro...
pro Kilometer.
Ich weiß gar nicht, Kilometer, genau. genau. Und ab und zu fährt der Trabi so in Parlamentsgebäude und scheitert damit quasi aktiv der Demokratie. Ungefähr so. Aber man muss sagen, auf einer technischen Ebene ist es trotzdem beeindruckend, dass dieser Trabi fährt.
Und du hast es sehr gut zusammengefasst. Es geht tatsächlich nicht um, wohin der Trabi fahren kann, sondern dass er fährt. Das ist das, was wir gerade feiern, so ein bisschen. Obwohl Aufgabe eigentlich wäre, irgendwo hinzukommen.
Und dann denkt man, aber man sagt nicht, er fährt, man sagt, er läuft. Und denkt sich, oh, es ist so menschlich, wie das läuft. Genau, und außerdem gibt man dem Trabi noch Pronomen. die Trabi, whatever.
Stark.
wie menschlich sie da läuft, amazing. Und es gibt auch nicht großen und nicht kleinen Teil der Bevölkerung, die völlig beeindruckt von diesem Trabi ist und der quasi Auffassung ist, dass innerhalb der nächsten 10 bis 100 Jahre dieser Trabi gottgleiche Kräfte erhalten wird und die Menschheit unterjochen. Das ist nochmal ein ganz anderer Diskurs um die quasi KI. Aber ich glaube, die Metapher ist hier ähnlich wie der Keilriemen des Trabi allmählich etwas überspannt.
Ja, es quietscht und macht Bremsspuren, wo nur möglich. Und es ist sehr schwierig. Schade. Weil, ich meine, wir haben so viel Logik überall in unserem Leben und da ist es so, dass mich das doch fasziniert, dass an so einer Stelle, da wo es möglich wäre, keine Logik eingesetzt wird.
Inwiefern?
Naja, weil, gerade was du sagst, so die ganzen Mathematikaufgaben etc., das basiert ja auf einer Logik. Ne? Also und zum Beispiel auch Sprache basiert ja an vielen Stellen auch auf Logik. Sebastian und ich hatten im Vorhinein darüber gesprochen, dass du, wenn du Philosophie studierst, so einen Logikkurs besuchen musst und dass es letztendlich Mathematik ist, was viele Philosophiestudenten gar nicht so geil finden. Ich persönlich fand das ganz spannend, weil ich halt Gleichungen irgendwie toll finde. Ja, oder? Also so A und A plus B gleich C heißt das, dass so, also wir haben nämlich uns auch versucht, vorher diese Frage zu beantworten, wie seine Rechenaufgabe mit dem Stromkabel wohl beantwortet wurde. Und ich hätte jetzt gesagt, naja, da gibt's ja ganz logische Teile darin. Also es ist einfach logische Umwandlung und dann eine Berechnung. Aber so wie du es darstellst, ist es halt trotzdem die ganze Zeit Wahrscheinlichkeit.
Genau. Fantastisch wichtiger Punkt. Also ich glaube, man muss hier quasi in Schichten denken. Auf der untersten Ebene haben wir natürlich Logik. Quasi Logik ist quasi Teil unseres Universums. Quasi es ist zwingend nötig, mit Logik zu arbeiten, wenn man Programme entwirft. So funktionieren Programme, so funktionieren Computerarchitekturen und quasi GPUs und Grafikkarten, Prozessoren. Auf der untersten Ebene. Quasi eine Abstraktionsebene weiter oben ist es dann aber eben quasi automatische Statistik, weil eben mit Wahrscheinlichkeiten gerechnet wird. Und dann wird spannenderweise eben bei so einer Rechenaufgabe nicht etwa die Logik bemüht, auf der quasi diese automatische Statistik beruht, sondern die automatische Statistik selbst. Und das ist das ganz Spannende. Wir sind an dem Punkt, wo Chatbots einigermaßen gut in der Lage sind, kohärente Sätze zu formulieren und die Dinge zu tun, die klassischerweise angenommen wurde, dass sie recht spät ersetzt werden würden oder gar nicht durch KI-Systeme. Sprich, sowas wie ein Gedicht schreiben oder so. Nun sind das jetzt natürlich nicht irgendwie die krassesten Gedichte und sind auch es ist sehr formularisch, natürlich quasi es ist so Middle of the Road Gedichte, es ist halt aus der quasi Statistik heraus das wahrscheinlichste Gedicht, was in diesem Kontext kommen würde.
Zicke, zicke,
Hühnerkacke. Ne? Genau, aber trotzdem ist es ja ganz spannend, dass quasi überzeugende Sätze formulieren, überzeugend klingen, eine Sache ist, die diesen Programmen sehr viel leichter fällt, als einfache Rechnungen durchzuführen.
Die komplette Logik folgen.
Genau, und das ist ja genau die umgekehrte Intuition. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich mit KI beschäftigt, mit sogenannter KI, es ist wichtig, dass man diese Intuition umkehrt in seinem Kopf. Dass man eben nicht mehr denkt, das ist ja quasi kalte Kalkulation. Sondern ich benutze es zum Beispiel total gerne, wenn ich sowas sage wie, ich möchte irgendwie eine Hausarbeit schreiben über Fangen spielen und ich irgendwie sage irgendwie, erst letztens wurde ich selbst fast gefangen, kam aber in das X und dann quasi schicke ich genau diesen Satz zu einem Chatmodell meines Unvertrauens und frage, was das X sein könnte. Und dann kann dieses Modell sehr gut sagen, was per X kommen würde. Das ist literally, wofür sie gebaut wurden. Das sind große Sprachmodelle. Es sind keine großen Logikmodelle. Ja. Sie können gut Sprache emulieren. Auf einer bestimmten Ebene. Es ist auf jeden Fall auch noch quasi viel zu tun. Beziehungsweise viel zu tun klingt ein bisschen, als ob das irgendwie übermorgen gelöst wäre. Das ist halt quasi nur im Kopf zu behalten als Intuition. Dass eben es ist sehr gut eben in der Lage zu bemerken, wo ein Wort reinpassen würde und irgendwie in Rechtschreibung und so. Wobei Rechtschreibung ist auch ein bisschen schwieriger tatsächlich, aber eben so in den kontextuellen Sachen zu helfen und sehr viel schlechter in der Lage, mathematische Sachen zu machen.
Jetzt hast du schon ein bisschen die Entwicklung der KI abseits des Hypes, würde ich sagen, beschrieben. Wenn wir aber davon ausgehen, dass das Ding irgendwann die Weltherrschaft an sich reißen soll, auch wenn es nicht ein System ist, ich weiß, wir sprechen jetzt bewusst falsch, müsste dann die komplette Logik oder der Aufbau ein anderer sein? Also gäbe es andere Modelle, mit denen man von vornherein hätte starten müssen?
Große Weltherrschaftsmodelle.
Das große Weltherrschaftsmodell, das haben wir ja gar nicht angemacht, das Modell. Ach shit, habe ich völlig vergessen.
Fährt gerade noch hoch, Putin.
Ich möchte hiermit quasi garantieren, dass große, also es gibt im Leben wenige Garantien, außer der Tod und Steuern, wie man so schön sagt. Ich möchte nahezu garantieren, dass mit großen Sprachmodellen man nicht das erleben wird, was eben befürchtet wird von einem ganz bestimmten Teil dieser KI-Crowd. Und vielleicht ist es wichtig, nochmal dafür ein bisschen den Bogen aufzuspannen und den Kontext dafür zu eben liefern, warum einige Menschen sich so große Gedanken machen um die quasi Zerstörung der Menschheit durch künstliche Intelligenz. Aber nicht um die Zerstörung der Menschheit durch Klimawandel, durch künstliche Intelligenz. Wobei, das ist fast schon ein bisschen schlecht dargestellt. Aber was ich meine ist, es gibt quasi zwei große Gruppen im Bereich der KI, im KI-Diskurs. Die eine ist die Gruppe der AI Safety. Das ist eben diese grundsätzliche, die trägt eine grundsätzliche Befürchtung davon, dass KI sich sehr schnell weiterentwickeln könnte und deswegen existenzielle Risiken bergen würde. Und da gibt es eine andere Gruppe, deren Name leider gerade nicht einfällt. Es gibt eine andere Gruppe.
Die Jünger.
Ich kann noch kurz nochmal gleich gucken.
Die Apostel.
Aber, die Gesandten. Es gibt eine andere Gruppe, die eben sagt, die sich fokussiert auf die direkten negativen Folgen von KI, zum Beispiel eben auf die Gesellschaft und soziale Systeme und Sexismus und alle anderen schlechten Dinge, die man sich ausmalen kann, außer die Zerstörung der gesamten Menschheit. Ich möchte quasi kurz das Argument aufmachen, warum man denken würde, dass KI die Menschheit zerstören würde, damit man das auch gut entkräften kann. Ich habe seit längerem auch groß Lust, darüber ein YouTube-Video zu machen, denn das Argument ist zunehmend verbreitet. Ich war selbst noch mal recht überzeugt davon.
Dann ist es jetzt so, du nimmst uns jetzt ein für alle Mal die Angst. Also ist es das? Kann ich mich entspannt zurücklegen?
Und ich kann deine Angst verringern in einem bestimmten Bereich und dabei auf andere Ängste hinweisen, die man stattdessen haben kann. Ich bin Soziologe. Also die Grundidee ist folgende. KI, also das ist jetzt alles quasi, was das Argument davon ist, was ich erstmal quasi wiedergebe. KI-Systeme sind sehr gut und sehr menschenähnlich. Die sind krass beeindruckend in ihren Fortschritten, die sie in den letzten paar Jahren gemacht haben. Deswegen kann man davon ausgehen, also hier das Argument, wie gesagt, deswegen kann man davon ausgehen, dass in ein paar Jahren KI-Systeme in der Lage werden, KI-Systeme selbst zu schreiben, zu programmieren und dabei eben leicht bessere KI-Systeme zu erstellen, als sie selbst es sind. Sobald dieser Punkt erreicht ist, sogenannte Artificial General Intelligence, also allgemeine künstliche Intelligenz, die also alle Fähigkeiten des Menschen quasi emulieren kann, sobald dieser Punkt erreicht ist, kommt es zu einer sogenannten Intelligence Explosion. Das klingt jetzt ein bisschen wie eine Wissensshow auf ProSieben, aber ist eigentlich eine quasi konstante Selbstverbesserung solcher Systeme, die sich eben selbst dann quasi selbst programmieren. Das kann, unter dem Punkt gehe ich logisch sogar mit, quasi kann dafür sorgen, dass diese Systeme sehr schnell sehr viel besser werden, weil sie natürlich nicht von den Langsamkeiten des menschlichen Fleisches niedergebunden werden. Wenn das quasi der Fall ist, dann kommt es irgendwann logischerweise zu einem KI-System, das sehr, sehr intelligent ist, sehr viel intelligenter als Menschen das jemals sein könnten, sehr viel intelligenter als alle Menschen zusammen, bla bla. Und der logische Endpunkt eines solchen Prozesses ist, dass man ein KI-System hat, was nicht weiter verbessert werden kann. Weil sonst könnte es sich ja weiter verbessern mit seinem sehr guten Wissen. Und damit das logische Maximum erreicht dessen, was Intelligenz im Universum sein kann, gebunden trotzdem noch an den physikalischen Gesetzen, die man natürlich nicht einfach aufheben kann, eine Art Gott.
Drunter machen wir es jetzt nicht mehr,
Das ist so die Argumentation dahinter. Und ich kenne nicht wenige Menschen, die sich darüber große Sorgen machen. Es gibt da auch ganze Institute zu. Es gibt das sogenannte Future of Life Institute und das Future of Humanity Institute. Ich wechsle die beiden immer, weil sie so ähnlich klingen. Die eben sagen, wir müssen das Überleben der Menschheit langfristig sicherstellen. Mhm. Und die Hauptherausforderungen hierbei sind Pandemien und in einem gewissen Grad auch Klimawandel, aber hauptsächlich eben künstliche Intelligenz. Genau.
Echt?
Das ist das Argument. So. Ich mache das quasi jetzt, das Buch mal kurz zu und sage, es gibt quasi natürlich eine Menge quasi Stellen, wo man hier quasi kritisch darüber sprechen kann. Mhm. Also erstmal, diese Befürchtung wird getragen, angeblich, von ganz vielen ForscherInnen und auch CEOs von großen Tech-Unternehmen, die aus irgendeinem Grund trotzdem absurd viel Geld da reinstecken, bessere KI-Modelle zu entwickeln. Mhm. In der Meinung, dass ihr eigenes KI-Modell jeweils natürlich dann ein bisschen menschlicher und besser ist als die der bösen Konkurrenz. Das ist also grundsätzlich schon mal ein Problem. und dann ist aber natürlich sind sehr viele Annahmen hier gegeben. Also es wird angenommen, dass es nicht irgendeine Art von quasi Grenze gibt. Oder? Genau, also das Argument, was hier aufgemacht wird, ist extrem isoliert logisch. Und preist sehr viele Eigenarten quasi der Realität hier nicht richtig mit ein. Mhm. Ich kann es, also an gewissen Punkt, ich verstehe diese Befürchtung einer graduellen Selbstverbesserung, das ist aber schlicht einfach nicht eben, wie KI funktioniert. KI verbessert sich nicht selber. Darüber haben wir ja gerade eben gesprochen. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, dass man eben nicht sagt, ihr entwickelt sich so gut weiter. Sondern KI wird eben weiterentwickelt von Menschen. Und es gibt durchaus gute Gründe anzunehmen, dass wenn diese Systeme, automatische Statistik, wenn man so möchte, in der, also so mäßig alles Wissen oder nicht Wissen, alle Dokumente der Menschheit so absorbiert haben, sie dann einigermaßen gut diese Sachen emulieren können. Der Sprung dahin, dass man sagt, das ist jetzt auch in der Lage, quasi besser zu denken oder eben selbst quasi neue KI-Modelle zu machen, die wiederum dann noch besser sind, ist doch ein schon sehr weiter. Man sieht durchaus in vielen Aspekten, dass sich KI-Entwicklung im quasi klassischen Sinne verlangsamt. Das wird gerne mal unter den Tisch gekehrt. Das wird eben versucht sein, zum Beispiel sehr viel dieses Deep Thinking, also sehr viel quasi die KI sich selbst fragen zu lassen und quasi einfach auf Basis von diesen Sprachmodellen immer mehr quasi Sachen zu kombinieren, wo man mehrere Sprachmodelle hat, die miteinander reden lässt und so. Es wird also quasi hier versucht, das durch diese quasi Kombination immer weiter aufzubauschen, damit es noch so wirkt, als ob es sich weiter so exponentiell entwickeln kann. Aus der Realität sehen wir aber, dass exponentielles Wachstum im echten Universum, und das ist zumindest, wo ich aktuell lebe, das sind auch meine ganzen Sachen, dass exponentielles Wachstum nicht oft eintritt. So ein Teich zum Beispiel mit irgendeiner invasiven Algenspezies, der fängt vielleicht an irgendwie, da fängt die Alge an exponentiell zu wachsen, aber es ist nicht so, dass die gesamte Erde dann 7 Wochen später komplett aus Algen besteht. Ja. Es gibt natürliche Grenzen von solchen Wachstumsgeschichten. Mhm. Es ist trotzdem super wichtig, dieses Argument eben zu kennen und zu sehen, dass hier quasi, und ich möchte hier die Menschen zumindest so darstellen, dass sie tatsächlich überzeugt davon sind, was sie sagen und nicht irgendwie sie nur als böse darstellen, auch wenn ich natürlich, also die Konzerne selbst haben ihre ganz klaren so Anreize. Aber es gibt mindestens eine Person auf dieser Welt, die diesen Argumenten auch glaubt. Und ich möchte quasi nur hervorheben, dass diese Menschen in einem sehr spezifischen Aspekt logisch quasi denken, aber eben sehr viele quasi Faktoren, Kontexte quasi nicht mit reinnehmen und sehr, sehr langfristig denken. Aber eben nur diesem einen spezifischen Aspekt. Es geht dann eher darum, dass man das Leben von Trilliarden möglicher zukünftiger Menschen schützt. Anstatt eben quasi das Leben von Milliarden aktuell jetzt existierender echter Menschen aus Fleisch und Knochen und so zu schützen.
Zumal das sich ja gar nicht widersprechen müsste. Das müsste sich ja überhaupt nicht widersprechen eigentlich. Mhm. Weil wenn ich die Zukunft schützen möchte, kann ich ja jetzt direkt anfangen. Ist doch super. Mhm.
Und die Analogie des Sees ist doch, damit könnte man auch die Grafikkarten oder die Hardware, die es braucht, einfach hernehmen und sagen, na gut, irgendwann ist ja Mutter Erde an Rohstoffen leer geplündert. Worauf willst denn die unendliche Geschichte da weiterträumen? Ne?
Also. Da wird sie auch eine Lösung für haben.
Ja, die KI. Also das Argument ist natürlich, dass die KI dann einfach noch bessere Grafikkarten macht.
Ja, oder sagt, ich laufe gar nicht mehr auf Grafikkarten, ich laufe jetzt auf Keksen. So.
Krabbis. Aber sehr, sehr oft wird ja quasi ein bisschen rückwärts gearbeitet von dem Schluss, dass KI auf jeden Fall irgendwann gottesähnliche Kräfte erlangen wird. Beziehungsweise werden die konkreten KI-Systeme, die existieren, werden im Kopf oft ersetzt durch ein theoretisches KI-System. Und wenn das dann so existieren würde, dann ergibt das Argument auch sehr viel mehr Sinn. Aber es funktioniert einfach nicht quasi mit dem, was wir quasi im echten Leben sehen.
Das hat alles mit einem Granatapfel angefangen, Luca. Ich glaube, wir haben heute relativ viel ganz anschaulich gelernt und hatten, also ich zumindest, also sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr beide auch.
Ich konnte mein Leiden unterdrücken, Nein, das war auch
für eine
gut, dass du die
Stunde.
Kamera aus hattest. Also. Das ist so.
Stark.
Vielen herzlichen Dank, dass du uns so viel Einblick gegeben hast. Wir sind mal gespannt, wie das ankommt. Und ich fühle mich jetzt auf jeden Fall ein bisschen beruhigter und kann mich jetzt wieder den anderen Ängsten zuwenden.
Den Alltagssorgen, meinst du?
Den Alltagssorgen, genau.
Ja, zwei Fragen haben sich bei mir sofort gestellt. Wann können wir dich das nächste Mal bei irgendeinem Slam sehen?
Ich bin aktuell, ich bin sehr viel unterwegs auf Bühnen gewesen in letzter Zeit. Ich beginne jetzt aber im September, nach eben einem Bachelor in Informatik und Soziologie, meinen Master, denn ich bin quasi, wie man so schön sagt, Bachelor of All Trades, Master of None. Ich beginne meinen Master in digitaler Soziologie im wunderschönen Edinburgh in Schottland.
Cool.
Dementsprechend wird man mich sobald nicht auf vielen Bühnen sehen. Ich bin nochmal auf einem sogenannten Grand Slam in Bonn am 28. September zu sehen. Das ist so ein Science Slam, wo ich weiß nicht, warum sie mich eingeladen haben, aber auf jeden Fall die anderen Menschen, die da sind, sind irgendwie erfolgreiches Slammende. Genau. Und sonst bin ich auch im Internet zu finden unter meiner niegelnagelneuen Webseite luca.science. Das ist Luca wie die App. Also mit C, luca.science. Ich war ganz froh, dass sie noch frei war. Und ich mache auch sehr gerne eben Wissenschaftskommunikation über Science Slams hinaus.
Schreiben wir auf jeden Fall in die Shownotes. Und das wäre auch meine zweite Frage. Müssen wir jetzt nicht das Intro neu sprechen? Anna, willst du kurz irgendwie...
Automatische Statistik. Wir müssen sprechen.
Dann ab der nächsten Folge wieder hier, ne?
Vielen Dank, Luca.
Ja, danke fürs Einladen. Tschüss.
In der nächsten Folge haben wir gleich zwei Gäste, Aline Blankertz und Rainer Mühlhoff. Er ist Professor für Ethik und sie angewandte Ökonomin. Die beiden haben schon ein gemeinsames Thema und zwar den digitalen Faschismus. Ja, denn drunter machen wir es jetzt nicht mehr. Die KI-Ideologie könnte die Demokratie untergraben. Das ist zumindest deren These.
Ja, Rainer hat dazu gerade ein Buch rausgebracht, KI und der neue Faschismus. Und wir sprechen auf jeden Fall darüber und über ihren gemeinsamen Republika-Vortrag zum gleichen Thema.
Dann bis zum nächsten Mal.